Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Affäre um das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohawk verdichten sich Vorwürfe gegen das Verteidigungsministerium. Vor dem Untersuchungsausschuss sagte eine Mitarbeiterin des Bundesrechnungshofes, die Probleme hätten schon 2009 erkannt werden müssen, spätestens aber 2011. Damit belastet sie nicht nur Verteidigungsminister de Maizière, sondern auch seine Vorgänger zu Guttenberg und Jung. Die Leitung des Ministeriums habe sich jahrelang nicht selbst über den Verlauf des Projektes informiert.
Sie hat alles gelesen und geprüft, was das Verteidigungsministerium zum Eurohawk schriftlich herausgegeben hat. Angelika Bauch vom Bundesrechnungshof. Ihr Urteil: blauäugig sei das Ministerium an das gesamte Projekt herangegangen. Ab 2009, ganz sicher aber ab 2011, hätte jeder Minister wissen müssen, dass die Drohne keine Zulassung bekommen würde. Die Opposition triumphiert.
Der Minister wird ein Problem bekommen und er muss den Menschen erklären, warum er weitere Jahre nach dem Motto verfahren ist: nichts hören, nichts sehen, nichts reden.
Der Rechnungshof spricht von völligem Versagen des Controllings. Trotzdem sieht die Regierungsseite Minister de Maizière entlastet, weil die Probleme schon seine Vorgänger Jung und Guttenberg hätten bemerken können.
Jetzt ist halt leider in seiner Amtszeit der Risikofall, den andere zu verantworten haben, jetzt eingetreten.
Aber wusste de Maizière schon 2012 von den kaum lösbaren Problemen? Der verantwortliche Abteilungsleiter für den Eurohawk berichtet Anfang 2012 von einer dramatischen Kostenexplosion in einer E-Mail an die Büroleiterin von de Maizières Staatssekretär.
Ob die Mitarbeiterin den Inhalt an den Staatssekretär weitergeleitet hat, ist eine Spekulation, und eine Unterstellung ist, dass der Staatssekretär den Inhalt an den Minister weitergeleitet hat.
Bei fast einer halben Milliarde Euro Mehrkosten schließt die Opposition aus, dass de Maizière nicht informiert wurde. Sie fordert seinen Rücktritt.
Wir sind sehr gespannt, wie de Maizière noch aus all diesen Widersprüchen rauskommen will. Ich sehe nicht, dass ihm das noch gelingen kann.
Die Vorwürfe vom Bundesrechnungshof sind schwerwiegend und die E-Mail über die Mehrkosten bringt Minister de Maizière zusätzlich in Erklärungsnot. Seine bisherige Strategie, ich bin nicht informiert worden, dürfte nächste Woche bei der Befragung im Ausschuss kaum ausreichen.
Erstmals steht seit heute ein kompletter Bankvorstand in Deutschland vor Gericht. Ex-HSH-Nordbank-Chef Nonnenmacher und 5 frühere Kollegen müssen sich in Hamburg wegen Untreue verantworten. Die Manager sollen 2007 ein Geschäft abgesegnet haben, ohne die Risiken hinreichend zu prüfen. Für die Bank entstand ein Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Die HSH Nordbank musste im Zuge der Finanzkrise von ihren Anteilseignern Schleswig-Holstein und Hamburg mit Steuergeldern gerettet werden.
Die gesamte Führungsriege auf der Anklagebank. Der Vorwurf: Untreue in einem besonders schweren Fall. Dirk-Jens Nonnenmacher und 5 ehemalige Vorstandskollegen der HSH Nordbank seien bei einem komplizierten Finanzgeschäft 2007 ein zu hohes Risiko eingegangen.
Ja, nach unserer Auffassung waren zur Zeit dieser Entscheidung nicht genügend Informationen da, um eine solche Entscheidung treffen zu können. Und das gehört auch zur Verantwortung eines Vorstands, sich vorher zu informieren, bevor eine so weitreichende Entscheidung getroffen wird.
Es geht um das komplexe Konstrukt mit dem Namen Omega 55. Die HSH Nordbank lagerte riskante Anleihen aus. Das Risiko dafür übernahm die französische Bank BNP Paribas. Im Gegenzug lagerte später auch die BNP Papiere aus und die HSH stand dafür gerade. Darunter Papiere von der späteren Pleitebank Lehman Brothers und isländische Staatsanleihen. Das Ergebnis: ein Verlust für die HSH Nordbank. Den Schaden schätzt die Staatsanwaltschaft auf 158 Millionen Euro. Zu den Vorwürfen äußerte sich heute nur der Verteidiger von Ex-Vorstand Berger.
Der frühere Vorstandsvorsitzende verteidigt sich gegen die Anklage. Ich selbst halte den Anklagevorwurf für unschlüssig.
Omega 55 tauchte so nie in der Bilanz auf. Deswegen sind 2 der Beschuldigten auch wegen Bilanzfälschung angeklagt.
Mit diesem Prozess betritt das Gericht juristisches Neuland. Ab wann macht sich ein Bankvorstand strafbar? Dieser Prozess hat das Potenzial, das Verhalten von Bankern in Zukunft zu beeinflussen. Denn wenn die ehemaligen Vorstände hier wegen Untreue verurteilt werden, dann wird die HSH Nordbank versuchen, sie auf Schadensersatz zu verklagen.
Die EU-Kommission will die Gebühren beim Einsatz von Kreditkarten und EC-Karten begrenzen. Sie werden vom Handel gezahlt, aber häufig auf die Preise aufgeschlagen. EU-Wettbewerbskommissar Almunia stellte die Pläne heute in Brüssel vor. Vertreter der Branche verwiesen darauf, dass die Kartenanbieter zum Ausgleich höhere Jahresgebühren von den Kunden verlangen könnten.
Zahlen mit Karte, das ist teuer in Deutschland. Ohne dass Kunden es merken, werden die Gebühren dafür auf alle Produktpreise umgelegt. Diese höheren Preise müssen von allen Verbrauchern gezahlt werden, auch von denen, die bar bezahlen. Das will die EU-Kommission bald unterbinden. Gut für deutsche Kunden, sie zahlen europaweit die höchsten Gebühren, im Schnitt 1,6%. Die sollen demnächst auf 0,2% bei Bankkarten und auf 0,3% bei Kreditkarten fallen. Die Deutschen sind Kartenmuffel. Sie zahlen seltener mit Plastikgeld als ihre Nachbarn. Daher verlangen die Banken hier Spitzengebühren. Die Grenze von 0,2 und 0,3% bei Kartengebühren soll bald auch im Internethandel gelten. Wir wollen Transparenz bei den Gebühren. Wir wollen den Bürgern echten Service bieten und wir wollen sowohl die Verbraucher als auch den Handel schützen. Visa und Mastercard haben eine marktbeherrschende Stellung. Viele Händler akzeptieren daher keine Bankkarten und verlangen Bargeld. Die europäischen Verbraucher begrüßen den Vorschlag. Die Konsumenten zahlen eindeutig zu viel bei Käufen mit der Karte, denn sie zahlen ja schon eine Gebühr für deren Besitz. Auch das Bezahlen mit dem Handy soll erleichtert werden. Dafür will Brüssel die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Der Vorstoß der EU-Kommission soll bewirken, dass demnächst noch mehr Bank- und Kreditkarten zum Einsatz kommen. US-amerikanische Gesellschaften beherrschen das Geschäft in Europa. Denkt man an die aktuelle Debatte über das Ausspähen und Abhören von Kunden bei Mobilfunk und Internet, so verheißt das nichts Gutes in puncto Datenschutz.
10 Wochen nach der Parlamentswahl in Bulgarien wächst der Widerstand gegen die sozialistisch geführte Regierung. In der vergangenen Nacht blockierten hunderte Demonstranten das Parlament und hinderten Minister und Abgeordnete daran, das Gebäude zu verlassen. Bei einer Räumungsaktion der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt. Im Laufe des Tages gab es in der Hauptstadt Sofia weitere Protestaktionen.
Ein symbolischer Sarg für die sozialistische Regierung, deren Politik als Trümmerhaufen angesehen wird. Die Stadtreiniger beseitigen die Spuren der Demonstranten von vergangener Nacht. Aber die Proteste halten an. Demonstranten kampieren weiter vor dem Parlament in Sofia, fordern den Rücktritt der Regierung, der sie Korruption vorwerfen. Vielleicht hat es die Regierung noch nicht begriffen, aber ihr Rücktritt ist unabdingbar. Nur noch eine Frage der Zeit, ob heute, morgen, nächste Woche oder nächsten Monat. Seit über 40 Tagen versammeln sich jeden Abend tausende Demonstranten vor dem Parlament, so auch letzte Nacht. Und ihre Wut wächst. Mafia skandiert die Menge und errichtet Barrikaden, um die Ausgänge des Parlaments zu blockieren. Es kommt zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Mehrere Demonstranten und 3 Polizisten werden verletzt. Gegen 4 Uhr morgens gelang es der Polizei, die etwa 100 Politiker und Mitarbeiter, die seit Stunden im Parlament festsaßen, an den Demonstranten vorbei hinauszuschleusen. Während eine Parlamentssitzung heute abgesagt wurde, trat das Kabinett von Ministerpräsident Plamen Oreszarski zusammen. Eine Demonstration der Normalität inmitten der sich zuspitzenden politischen Krise. Der Rücktritt der Regierung ist derzeit völlig ausgeschlossen. Wir bereiten gerade den Haushalt vor zur Abstimmung im Parlament. Das ist überlebenswichtig für das Land. Doch auch die Demonstranten sind entschlossen. Sie wollen ihre Proteste heute Abend fortsetzen, friedlich.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem werfen wir mit einem Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung einen Blick auf die politische Entwicklung in Bulgarien. US-Präsident Obama hat in einer Rede zur Wirtschaftspolitik seine republikanischen Gegner scharf angegriffen. Sie lehnen im Parlament staatliche Investitionen ab, mit denen Obama die Folgen der Finanzkrise vor allem für Durchschnittsverdiener mildern will. Obama warf den Republikanern vor, durch ihr Beharren auf Steuersenkungen seien sie für wirtschaftlichen Stillstand verantwortlich.
Ein schwungvoller Aufbruch in die Provinz. Barack Obama kehrt dem politisch zerstrittenen Washington heute den Rücken, um in mehreren Bundesstaaten seine Vision zur Wiederankurbelung der US-Wirtschaft vorzustellen. Es gebe hoffnungsvolle Zeichen eines Aufschwungs, aber Amerikas Mittelschicht spüre zu wenig davon. Das müsse sich ändern. Obwohl unsere Unternehmen neue Stellen schaffen und Rekordgewinne machen, haben in den letzten 10 Jahren nur die reichsten 1% der Bevölkerung Wohlstandszuwächse gehabt. Diese zunehmende Ungleichheit auch der Chancen ist falsch und schädlich für die Wirtschaft. Diesen Trend umzukehren muss jetzt oberste Priorität in Washington haben. Mit gemischten Gefühlen sehen die Amerikaner auf die schleppende Erholung, die Börsenkurse im Höhenflug, aber zu wenige profitieren wirklich davon. Der Häusermarkt hat sich leicht erholt, aber immer noch viel zu wenig neue Jobs. Vor allem die verunsicherte Mittelschicht hat Angst vor Arbeitslosigkeit und dem Absturz in die Armut. Der Präsident solle endlich etwas unternehmen, anstatt schöne Reden zu halten, kritisieren die Republikaner. Solche Ansprachen sind wie ein leeres Osternest, aber die Amerikaner rufen nicht nach Reden, sie fragen, wo bleiben die Jobs? Amerikas Konservative haben dem Präsidenten bereits Widerstand angekündigt. Mehr Geld für Bildung und die marode Infrastruktur werde es mit ihnen nicht geben. Die Republikaner wollen Obamas Konjunkturprogramm im Kongress blockieren und stattdessen für Schuldenabbau kämpfen.
Die USA ziehen Konsequenzen aus der instabilen politischen Lage in Ägypten. Wie ein Pentagon-Sprecher mitteilte, legt die US-Regierung den geplanten Verkauf von 4 F-16-Kampfjets vorerst auf Eis. Das habe Präsident Obama persönlich entschieden. Ob auch die jährliche milliardenschwere US-Militärhilfe ausgesetzt werde, sei noch nicht entschieden. Wegen anhaltender Proteste hatte das ägyptische Militär Anfang des Monats den islamistischen Präsidenten Morsi gestürzt und eine Übergangsregierung eingesetzt. Die Zukunft des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden ist weiter ungewiss. Heute gab es zunächst Berichte, wonach Snowden Einreisepapiere für Russland bekommen habe und den Transitbereich des Moskauer Flughafens möglicherweise bald verlassen könne. Später wurde das aber bestritten. Snowden hält sich seit 4 Wochen dort auf. Die USA hatten seinen Reisepass für ungültig erklärt und fordern seine Auslieferung wegen Geheimnisverrats. Der Computerexperte hat vorläufiges Asyl in Russland beantragt. Der Fall des Gustl Mollert, der seit Jahren in Bayern in der Psychiatrie sitzt, wird nicht neu aufgerollt. Das Landgericht Regensburg hat entschieden, dass die Mängel im Ursprungsverfahren dafür nicht ausreichen. Mollert war 2006 wegen Gemeingefährlichkeit und paranoider Störungen zwangseingewiesen worden. Der 56-Jährige sieht sich als Opfer der Justiz. Sein Anwalt und Landesjustizministerin Merck haben Beschwerde angekündigt.
Papst Franziskus hat im Rahmen seiner Brasilienreise in der Kathedrale des Wallfahrtsortes Aparecida eine Messe mit tausenden Gläubigen gehalten. Dabei warnte der 76-Jährige vor vergänglichen Werten wie Geld, Macht und Genuss. Bewahrt werden müssten dagegen Glaube und Großzügigkeit. Franziskus war am Montagabend zu seiner ersten Auslandsreise in Brasilien eingetroffen. Anlass ist der Weltjugendtag in Rio de Janeiro, an dem er von morgen an teilnehmen wird.
Für das Doping bei der Tour de France 1998 gibt es jetzt weitere Belege. Ein Untersuchungsbericht des französischen Senats belastet 60 Fahrer, unter ihnen Jan Ullrich und Erik Zabel. In tiefgekühlten Urinproben von ihnen wurde das Mittel EPO nachgewiesen, für das es damals noch keinen Test gab. Bislang hatten beide nur zugegeben, in anderen Jahren gedopt zu haben.
Eigenblutdoping hatte Jan Ullrich kürzlich gestanden. Doch das ist offenbar nicht alles. Der Radprofi soll hier bei der Tour 1998 auch mit EPO gedopt haben. Genauso wie der deutsche Sprinter Erik Zabel und der damalige Toursieger Marco Pantani aus Italien. Die Fakten dazu wurden heute vom französischen Senat vorgelegt, aber nicht klar und deutlich, sondern in einer unübersichtlichen Liste. Aus der Liste müssen Sie schon selbst Ihre Schlüsse ziehen. Aber ohne Ratschläge zu erteilen, seien Sie extrem vorsichtig dabei. Und so sieht das Zahlenwerk aus. 237 Seiten voll von Belegen zu einzelnen Dopingproben. Etwa die Probe 066224 von Jan Ullrich. Weiter hinten im Buch findet man dieselbe Zahl rosa eingefärbt. Die Farbe bedeutet Présence d'EPO, sprich EPO gefunden, gedopt. Das Mittel EPO steigert die Zahl der roten Blutkörperchen. Sportler haben so vereinfacht gesagt mehr Luft. Früher war EPO nicht nachweisbar.
Es zeigt einmal mehr, dass Nachkontrollen von großen Ereignissen wie zum Beispiel der Tour de France sehr, sehr sinnvoll sind, dass man Jahre danach noch einmal mit neuen Nachweismethoden versuchen sollte, alte Sportereignisse in Sachen Doping aufzuarbeiten.
Die gerade beendete Tour hatte keinen Dopingfall. Der heutige Bericht aber lässt die Zweifel wachsen, ob man das in 15 Jahren auch noch sagen wird.
Die Lottozahlen 2, 8, 15, 28, 31, 36 und die Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 25. Juli.
Das Hoch über dem Mittelmeer dehnt sich aus, damit sinkt das Schauer- und Gewitterrisiko in weiten Teilen Deutschlands. Zwischen dem Hoch und dem Tief über dem Atlantik wird am Wochenende heiße subtropische Luft zu uns geführt, mit Spitzenwerten von fast 40 Grad. Zuvor treten in der Nacht hier und da Schauer und Gewitter auf, die zunächst auch noch unwetterartig ausfallen können. Am Tag, vor allem im Nordosten und Osten, stellenweise noch Schauer oder Gewitter, die kräftig sein können, ansonsten nur noch vereinzelt. Meist ist es freundlich, mitunter auch länger. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen wird der Wind nur schwach, teilweise auch mäßig. In der Nacht 19 Grad im Rhein-Main-Gebiet, 13 Grad in der Eifel. Am Tag 22 Grad an der Nordsee, 32 Grad am Oberrhein. Am Freitag viel Sonne, nur vereinzelt Hitzegewitter, vor allem über den Bergen, später im Westen und Nordwesten. Ähnlich der Samstag, dann im Norden und Westen hier und da mitunter heftige Gewitter. Am Sonntag ist es im Süden und Osten sonnig, über den Norden und Westen ziehen Wolken, sie bringen einzelne Gewitter, Sonntagabend an dem Westen unwetterartige Gewitter.
Wir sind um 23.40 Uhr wieder da mit Ingo Zamperoni und diesen Tagesthemen. Das Schweigen der Angeklagten, wenn Banker vor Gericht stehen und Mythos Berg, 75 Jahre Erstbesteigung der Eiger Nordwand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.